Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kino-Nerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cinema Shortcuts. Wir leiten den Herbst ein und zwar mit einem sehr passenden Gast. Christoph Maria Herbst stellt heute im Podcast seinen neuen Film Der Buchspazierer vor, der an diesem Donnerstag im Kino startet. Ich, Caroline Streckmann, habe mit ihm gesprochen und er erzählt mir, warum der Film eine Wohlfühlkomödie ist, geradezu passend für die ungemütlichere Jahreszeit. Aber nicht nur Feelgood im Vordergrund steht, sondern auch ernste Themen mit dabei sind. Und damit wünsche ich viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, dann herzlich willkommen, Christoph Maria Herbst. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben in die Cinema Shortcuts. Wir sprechen heute über Ihren neuen Film, Der Buchspazierer. Und da habe ich direkt mal eine Frage, die sich auf Ihre Figur Karl bezieht. Der bezeichnet seine Mitmenschen ja immer mit den Namen berühmter Romanfiguren. Welchen Namen würden Sie sich denn selbst geben, wenn Sie sich wie Karl benennen müssten nach einer Romanfigur?
Schwierig. Karl Karloff hat sich im Film selbst ja auch keinen Namen gegeben. Insofern fällt mir das jetzt auch schwer. Aber es ist lustig, weil die kleine Sascha in dem Film, seine Freundin, also die im Film dann zu seiner Freundin wird, fragt ihn ja auch am Ende irgendwie, was wäre ich denn für eine Figur? Welchen Namen hast du für mich denn? Und er sagt irgendwie, du bist so einzigartig. Für so jemanden wie dich hat noch kein Romanschriftsteller, noch keine Schriftstellerin jemals einen Namen gefunden. In der mir eigenen Bescheidenheit würde ich das für mich jetzt auch einfach so.
Sehr gut. Was hat Sie denn besonders gereizt, wenn es jetzt nicht unbedingt direkt die Verbindung war, dass Sie sich sofort als Karl Karloff bezeichnen würden? Was hat Sie denn besonders gereizt an der Rolle?
Also, dass ich mich jetzt sofort als Karl Karloff bezeichnen und auch gesehen hätte, das kann es nicht sein, weil dem ist überhaupt nicht so. Und war es auch nie. Da waren andere dabei, die fantasiebegabter sind als ich anscheinend und mich eindeutig in der Figur des Karl Karloffs gesehen haben, beziehungsweise den Buchspazierer in mir. Ich gehörte nicht zu denjenigen, bin also sehr froh, dass der liebe Gott die Arbeitsteilung erschaffen hat und dass es Leute gibt, die zumindest in diesem Punkt einen besseren Job machen als ich selbst, weil ich hätte mich nie besetzt. Ich hatte den Roman schon vorher gekannt, vor dem Drehbuch, und war begeistert davon, wie Hunderttausende von anderen Menschen auch. Der Film war ja 2 Jahre lang Bestseller. Und mochte die Poesie und mochte so die Energie und die Stimmung, die das ganze Buch so vermittelte. Und dachte ich, wow, ein weiteres Buch, das niemals verfilmt wird, muss auch nicht, weil das Kino, Kopfkino ist einfach fett genug. Und mithin habe ich natürlich auch nie eine Veranlassung gesehen, daran zu denken, wie mein Karl Karloff aussähe. Und ich habe das Buch noch nicht ganz zugeschlagen und mich ruft meine Agentin an und sagt, sag mal, Christoph, sagt dir der Buchspazierer was? Die haben da so einen Film vor und die könnten sich dich in der Hauptrolle vor. Und ich dachte, hä, was hat die denn geraucht? Und dann habe ich mir das Drehbuch nach Hause schicken lassen, war total begeistert auf Anhieb von der Umsetzung von Andi Rodenhagen, weil das ist ja auch erstmal so eine Sache, so ein echt und starkes Buch, wo die Latte echt hoch hängt, dann zu dramatisieren und da ein Drehbuch draus zu machen. Und da hat mich das sehr schnell begeistert. Und damit wuchs dann auch meine Fantasie, mich in dieser Rolle zu sehen und diese Rolle aber nicht an mich ranzuziehen, sondern mich auf Samtpfoten, mich ihr zu nähern, zusammen mit all den tollen Gewerken. Und immer mehr hat hier Kostümen und gerade auch Maskenbild, die Miriam Himmelsberger, Fantastisches geleistet, aus mir diesen Karl Karloff zu machen. Und ein bisschen was spiele ich natürlich auch noch, das stimmt. Also so bescheiden muss ich jetzt nicht sein.
Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt gerade, wenn Sie sagen, Sie hätten sich halt nicht in der Rolle gesehen, sind Sie jemand beim Lesen, der sich die Figuren, die Orte, die Geschehnisse in dem Buch wirklich bildlich vorstellt? Oder ist es tatsächlich eher, es gibt ja die Leute, die es sehr genau dann irgendwie im eigenen Kopf sehen und die Leute, die es eher ziemlich nur grob sehen oder vielleicht auch gar keine Bilder im eigenen Kopf haben? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich neige, glaube ich, schon sehr stark zur Visualisierung und habe gleich so Bilder im Kopf und so und habe eine klare Vorstellung dann von der Figur und habe da aber nie meine eigene Fresse gesehen in dem Ding oder meinen eigenen Körper. Vielleicht auch, weil ich jetzt erstmal mit einem mundfaulen Misanthropen, der in seiner eigenen Welt lebt und sich total verpanzert und mit niemandem was zu tun haben will, so gar nichts zu tun habe, umso spannender natürlich, sowas spielen zu können, sowas spielen zu dürfen. Und das hat für mich dann am Ende auch den Reiz ausgemacht. Und dann noch so eine tolle, große, kleine Kollegin wie die Una Bennett an die Seite gecastet zu bekommen, wo ich nicht ganz unbeteiligt war, weil unser Regisseur, der Ngozi Chow, mich durchaus da hat auch mit meiner Meinung mich vertreten lassen. Das ist natürlich dann ein besonderes Geschenk, weil das war mit dieser kleinen Kollegin eine Arbeit auf Augenhöhe und das war schon toll.
Ja, über die würde ich gerne gleich auch nochmal mit Ihnen sprechen. Ich würde nochmal einmal bei dem Punkt bleiben mit den eigenen Vorstellungen, die man bei so einem Buch dann hat. Sie haben es ja schon angesprochen, das Buch war ein Bestseller. Dementsprechend gibt es natürlich viele tausende LeserInnen, die auch ihre eigenen Vorstellungen davon haben und natürlich auch ihre eigenen. Wie geht man an so eine Buchverfilmung dann ran, wenn man weiß, dass da so viele verschiedene Bilder von dem existieren, was man jetzt eben tatsächlich auf die Leinwand bringt im Visuellen?
Man muss, glaube ich, das ist natürlich eine Frage, die man jetzt erstmal dem Drehbuchautoren, dem Andy Rodenhagen, stellen müsste. Aber klar, eine Frage, da haben Sie recht, der wir uns dann alle irgendwie stellen müssen und wo wir eine Antwort drauf finden müssen. Man kann natürlich nicht es allen recht machen und allen gerecht werden. Es werden einige den Film sehen und sagen, huch, habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Andere würden sagen, das ist nochmal viel besser als das, was ich in meinem eigenen Kopf hatte. So ist es nun mal. Vielleicht gelingt uns ja das das Schelmenstück und der Geniestreich, dem der Peter Jackson gelungen ist, als er Tolkien verfilmt hat. Und selbst die eingefleischtesten Tolkienisten, wie gesagt, haben, geil, hätte ich nie damit gerechnet, dass Bücher auf diese Weise verfilmt werden. Mal gucken. Also ich habe mich um meinen eigenen Karl Kollhoff bemüht, habe mich jetzt nicht mit Menschen unterhalten. Wie seht ihr denn? Ich habe versucht, dem so ein bisschen eine andere Stimme zu geben, einen anderen Gestus. Seine Körperlichkeit ist auch anders als die in anderen Filmen, die ich gespielt habe. Also abgesehen davon, dass es mir total peinlich wäre, immer gleich zu sein in jeder Rolle, was mir hier sogar besonders wichtig, noch ein klein wenig weniger gleich zu sein als sonst.
Wieso gerade jetzt hier war Ihnen das so wichtig?
Ja, weil das so eine besonders abseitige Figur ist irgendwie. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Figur mich findet so. Und bin ja auch erst ein bisschen zusammengezuckt. Keine Ahnung, der ist um die 70 oder so und dachte dann auch schon für einen Moment, hoch, okay, bin ich gerade dabei, mein Rollenfach zu wechseln. In dem Alter empfinde ich mich selbst so gefühlt zumindest noch gar nicht, solche Rollen jetzt zu spielen. Aber man hat mir diese Verantwortung übertragen, man hat mir das zugetraut, zugemutet, das zu spielen. Und ja, inzwischen wäre ich tief traurig, wenn jemand anders den Karl Kollhoff gespielt hätte und man mich nicht gefragt hätte.
Ja, ich finde das gerade mit dem Alter, dass Sie das ansprechen, auch einen guten Punkt, weil ich tatsächlich auch, als ich mitbekommen hatte, dass Sie den Karl Kollhoff spielen, auch erstmal überrascht war, weil ich jetzt eben auch in irgendwie älter visualisiert hatte, als sie es jetzt sind. Aber das ist natürlich auch so diese Bandbreite, die man natürlich auch als Schauspieler mitnimmt. Aber es ist ja jetzt, wie Sie schon sagen, ist das so das Rollenfach, das man jetzt ändert? Sehen Sie sich selbst als den alten Mann, den Sie jetzt im Grunde genommen ja damit dargestellt haben?
Also gefühlt gar nicht. Und es war für mich auch echt nicht einfach, immer so langsam und schlurfend zu gehen und so leicht gebeugt und so weiter. Da musste ich mich echt immer wieder mit Übungen und letztlich ist es dann ja auch eine Konzentrationsleistung, mich dann da immer wieder hinspielen und hintrainieren, weil ich im echten Leben schon eher, weiß ich nicht, quirliger bin zum Beispiel als Karl Kollhoff, der das ja gar nicht sein sollte oder sein durfte. Nee, also das glaube ich jetzt noch nicht, dass damit der Rollenwechsel und Rollenfachwechsel vollzogen ist. Aber mit der nötigen Übung und den tollen Gewerken und Kolleginnen und Kollegen um dich rum, warum soll man da nicht auch mal einen 80-Jährigen spielen? Also ich bin ja keine Insel, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Da wurde auf tollste Weise, haben da wirklich alle ihre Liebe reingepumpt in diesen Stoff. Und bin da allen sehr, sehr dankbar, dass der Film jetzt genau so ist, wie wir ihn haben wollten.
Und es ist ja auch wirklich so, von dem, was man eben so sieht, wenn man sich den Film anguckt, wirkt es ja auch wirklich so, als hätten die Gewerke alle sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe mich auch gefragt, ob da vielleicht mit reingespielt hat, dass der Regisseur Ngo Ti Chao ja auch quasi ursprünglich Kameramann war oder viel auch im Bereich Kamera gemacht hat, ob das nochmal so einen Unterschied macht, wenn man jemanden mit so einem wirklich primär visuellen und auch irgendwie vielleicht technischeren Gewerk als Hintergrund dann als Regisseur dabei hat.
Also es hat dem Ganzen auf jeden Fall nicht geschadet, würde ich auch sagen. Ich finde der Stoff hat eine Magie und ich finde die Bilder haben auch teilweise echt was Magisches. Da sind, schau, wirklich beeindruckende Momente mit ungeheurer visueller Kraft so gelungen. Nicht, dass das nicht auch möglich gewesen wäre, wenn sich Regie und Kameraarbeit zwei Leute geteilt hätten. Aber hier entspricht diese Fantasie und diese visuelle Leistung einer Person. Und das muss dann halt nicht nochmal einen Umweg gehen über Regie. Und die müssen sich dann vielleicht nochmal kurz schließen. Hä, wir hatten doch eigentlich an der Stelle gesagt, dass du so machst und so machst. Die Kämpfe hat er dann maximal mit sich selber ausfechten müssen. Von denen habe ich aber nichts mitbekommen. Also das kann in die Hose gehen, weil es ja auch eine ungeheure Mehrbelastung ist. Das wollen wir nicht unterschätzen. Aber ich habe den Schau als unglaubliches Arbeitstier und unglaublichen Steher kennengelernt.
Und Sie hatten ja jetzt gerade auch schon Ihre Co-Darstellerin angesprochen, die Yuna Bennett, die ich auch wirklich bezaubernd fand in der Rolle. Also das gibt dem ganzen Film ja auch echt viel, auch so von dem ganzen Charme des Buchs auch irgendwie aufgegriffen, gibt dem Ganzen sehr viel, finde ich. Gerade auch die Dynamik zwischen Ihnen beiden. Wie ist das denn generell für Sie, wenn Sie mit so einer Jungdarstellerin zusammenarbeiten? Macht man da einen Unterschied im Vergleich zur Arbeit mit Erwachsenen oder ist es am Ende alles gleich, weil Sie alles SchauspielerInnen sind und es eben darum geht, die Rolle zu verkörpern, egal welche? Alter?
Nee, das kann man natürlich nicht außen vor lassen. Man hat da nicht einfach einen kleinen Erwachsenen vor sich, das ist ein Kind. Und das Tolle bei der Juna war, dass die sehr erfahren ist, jetzt schon echt viel gemacht, hat tolle Sachen gemacht. Die hatte die Ausstrahlung, genau die Ausstrahlung, die, glaube ich, die wir brauchten für die Schascha, nämlich die eines 6-, 7-jährigen Mädchens. Dabei war Juna, glaube ich, als wir gedreht hatten, schon 11. Aber sie ist halt, hat halt ein sehr, kommt halt sehr fragil daher, was toll war für die Schascha. Ich kann mich noch an das Casting erinnern. Das war ja nicht das erste Casting, sondern das war dann der Recall, wo ich dann dazu gebeten wurde, damit der Chow uns auch mal gemeinsam vor der Kamera sieht und wir dann in der Endphase eben gemeinsam entscheiden konnten, wer ist denn jetzt unsere Lieblings-Chascha, bei wem würden wir die Figur am liebsten anvertrauen und was matcht auch am besten im Zusammenspiel natürlich mit meinem Karl Koloff. Und da hatte die Juna dann einfach den Vogel abgeschossen, eigentlich schon beim Reinkommen, mit diesen großen Augen und mit dieser Quirligkeit und dieser Unbekümmertheit und trotzdem diesem genau Wissen, was sie da gerade tut und was sie da abliefert. Und auch das schnelle Umsetzen, wenn Chow dann irgendwelche Regieanweisungen gegeben hat, das dann ja umzusetzen auch, ihn erstmal zu verstehen und sich auf mich auch einzulassen. Die war erstmal total nervös, weil die wusste, glaube ich, erstmal nicht, wer ich bin. Und als ich dann gesagt habe, hallo, ich bin der Christoph, musste die erstmal aufs Klo. Und dann hat die mir Wochen später erst erzählt, dass sie so total nervös geworden wäre, weil auf einmal König Julius der 111. vor ihr stand und sie sich dann outete als totaler Huibu-Fan und konnte das dann in dem Moment irgendwie nicht übereinander kriegen, dass der mittlerweile beglatzte König Julius vor ihr steht, weil ja meine Stimme so bekannt vorkam. Das war natürlich total süß. Und umso professioneller hat sie dann dieses Casting noch abgeliefert. Also in der Zusammenarbeit war es dann so, dass wir unheimlich viel Spaß hatten. Wir waren unglaublich albern zusammen. Und im richtigen Moment, nämlich immer nach geschlagener Klappe, haben wir dann beide, wie man so blöde sagt, funktioniert. Das vorher geprobte und geübte, dann umgesetzt. Und das hat sie toll gemacht und war hochprofessionell, wie ich es mir von dem einen oder anderen Erwachsenen gewünscht hätte.
Sie haben jetzt gerade die Albernheiten auch noch angesprochen, halt, ich sag mal, abseits des Drehs oder am Set, aber halt eben abseits der laufenden Kamera. Es gibt natürlich irgendwie im Film selbst ja auch so einen gewissen Humor, so ein sehr feiner Humor, finde ich. Also da konnten Sie auf jeden Fall Ihr komödiantisches Talent durchaus zeigen, aber dann gibt es ja auch wieder so sehr emotionale Momente. Gerade zum Ende hin natürlich, zum Finale hin. Ich meine, der Wechsel zwischen komischen Sachen, ernsten Sachen gehört natürlich irgendwie zum Handwerk dazu, aber gibt es dann da was, was Sie eigentlich lieber mögen? Sie sind ja sehr viel auch in der Komödie zu Hause. Fällt Ihnen das leichter oder sind dann eigentlich auch so die emotionalen Szenen, die dann mal ganz schön sind, weil es ein bisschen nicht das ganz Übliche ist vielleicht?
Ja, also gerade das Drama in diesem Film ist ja das ist ja das Herzstück dieses Films und auch der Figur. Man will ja an die Figuren ran, man will wissen, warum ist der Karl Koloff so, wie er ist. Bei der Schascha erfährt man es ja schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt da mit ihrem Altar und so, will es auch nicht zu viel spoilern, aber und das ist ja genau die Schnittmenge, in der die beiden sich dann auch finden, weil sie beide den wichtigsten weiblichen Menschen in ihrem Leben eigentlich verloren haben, so. Das war mir total wichtig. Also gerade auch, dass diesen tragischen Kern und dieses Drama in der Figur dafür eine Sprache zu finden. Und dass die eher lustigen Momente oder auch mit Funny Bones hier und da also es geht ja auch bei dem Greis, ausgestatteten Momente, dass die funktionieren werden oder funktionieren würden, dessen war ich relativ gewiss. Aber viel spannender ist es natürlich dann in den Momenten, wo die Tragik dann ist und wo wir eine Geschichte wirklich nochmal in eine andere Ecke treiben und die Menschen ja irgendwie auch ein Stück vom Kopf stoßen, weil ich glaube, der Film wird als Komödie ja promotet. Und dabei ist es eher, wenn man ehrlich sein sollte und ehrlich sein darf, ist es ja eher eine Komödie plus. Das waren mir schon sehr wichtige Momente, ja, und auch im Spiel. Und das hat mir mindestens so viel Spaß gemacht, wie alle anderen Momente, wo es durchaus auch was zu lachen gab.
Es ist ja vor allem, gerade wenn man jetzt versucht, das einzuordnen, ich würde es irgendwie so ein bisschen auch als Feel-Good-Film bezeichnen, weil Feel-Good ja nicht immer nur heißt, dass alles heiter und fröhlich ist, sondern dass da eben auch irgendwie ja schwierigere Momente mit reinspielen können, aber dass es dann irgendwie so rundum, dass es einem irgendwie ja doch ein gutes Gefühl geben kann. Einfach auch von der Art, wie sie eben die schweren Themen ja auch behandeln. Und ich meine, da ist ja einiges dabei: Trauer und Einsamkeit, häusliche Gewalt, Analphabetismus, alles Mögliche im Grunde genommen.
Gentrifizierung, ja.
Ja, wie viele Themen, vielleicht auch wie viele schwere Themen kann man denn in so einen Feel-Good-Film reinpacken, Ihrer Meinung nach?
Ist eine sehr gute Frage anscheinend. Sehr viele. Also uns scheint es ja irgendwie gelungen zu sein. Vieles kann man natürlich nur anreißen, aber es ist alles da, das stimmt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass der Film auch viele Menschen an unterschiedlichen Stellen abholt. Menschen, die vielleicht gerade ein kleines Kind bekommen haben oder Menschen, die einen Verlust zu beklagen haben oder Menschen, die einen Jobverlust zu beklagen haben, Leute, die sich einsam fühlen vielleicht oder selbst eine Verschrobenheit mitbringen oder irgendwas Soziophobisches vielleicht so, ja. Ja, und das Ganze kommt dann in dem Mantel eines Feel-Good-Films daher. Also wir haben hier schon so ein bisschen den Wolf im Schafspelz, das würde ich schon sagen. Aber das finde ich ja eigentlich irgendwie super, weil Komödie ist nach wie vor als Genrebenennung ein Magnet. Das mögen die Menschen vielleicht gerade in der jetzigen Zeit mehr denn je. Und das Wort Feel Good, ja, den Anglizismus muss man mögen oder auch nicht. Mein Wording ist es jetzt nicht zwingend, aber auch danach habe ich das Gefühl, lechzen die Menschen. Wenn du aus dem Fenster guckst oder in die Welt hineinguckst, freust du dich, glaube ich, alles, was dich mal eben kurz an deinem Schopf packt und rauszieht aus dem Geschehen. Und ich glaube, das Buch von Carsten Henn hat das schon geschafft. Und ich glaube, wir haben mit dem Film da auch keinen allzu schlechten Job gemacht, weil der schafft es dich auch mal für 90 Minuten aus deiner eigenen Welt rauszuziehen und dich eintauchen zu lassen in was ganz anderes. Und das ist schon toll. Und das ist Kino.
Und es ist halt, ja, wie Sie gesagt haben, in der heutigen Zeit ja auch einfach wirklich für viele Leute wichtig. Was dann halt auch irgendwie so passt, dass das zentrale Thema des Films ja auch die Bücher sind oder das zentrale Motiv und Bücher ja immer schon irgendwie auch für Eskapismus gestanden haben, schon bevor es den Film gab, so ungefähr. Und hier jetzt natürlich noch hinzukommt, dass so dieses verbindende und auch teilweise lebensverändernde Element von Büchern, von Geschichten betont wird, was ja auch super schön umgesetzt ist. Gab es denn in Ihrem Leben auch Bücher, die so besonders waren, so wichtig, dass sie wirklich auch sagen, das war irgendwie so lebensverändernd, das wäre jetzt ein Buch, das der Buchspazierer ihnen hätte geben können, das würde da passen?
Nee, so weit würde ich nicht gehen, ehrlicherweise. Das ist dann schon Karl Koller vorbehalten, das zu erleben und das andere erleben zu lassen. Ich erinnere mich natürlich an Bücher, die für mich schon, von denen eine gewisse Prägung ausging oder an die ich mich total gerne erinnere, aber auch, weil ich sie eben assoziiere an eine bestimmte Phase in meinem Leben. Also da kann ich das Buch jetzt an sich gar nicht so rausnehmen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Jugendlicher von Stephen King Shining gelesen habe und ich wirklich von diesem Buch nicht mehr wegzukriegen war. Und das, da reden wir ja auch von so einem Folianten irgendwie. Und ich bei Wasser und Brot da irgendwie in der Ecke gesessen habe und meine Eltern echt dachten, sie hätten mich jetzt an die Literatur verloren. Also so ein bisschen Koloff-esk. Weil das war echt, wie man heute sagen würde, ein Page-Turner für mich. Ne? Ich konnte nicht aufhören, weiterzulesen. Habe das dann auch mit in meine Träume genommen. Und das war schon echt irre, wie sich mein Unter- und Hinterbewusstsein mit dieser Materie da noch beschäftigt haben, weil Stephen King da anscheinend irgendwas geschafft hat, irgendwelche mit Bildern zu arbeiten, die mich zumindest irgendwie erreicht haben oder irgendwo abgeholt haben, keine Ahnung. Also das ist so ein Buch, an das ich mich noch total erinnern kann, was so seine Wirkmächtigkeit anbelangt. Aber dass es jetzt so das eine Buch gibt, von dem dann sogar so ein, das wie so eine Art Kipppunkt dann irgendwie war, nachdem ich das gelesen habe, war alles anders. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Damit kann ich bislang noch nicht dienen, aber ich habe ja noch ein bisschen Wegstrecke vor mir. Ich halte sie auf dem Laufenden.
Gab es das denn vielleicht alternativ mit Filmen? Also sowohl vielleicht Filme, die Sie gesehen haben, als auch welche, in denen Sie mitgespielt haben?
Wo danach alles anders war als vorher?
Oder zumindest, wo Sie sagen, okay, das war wirklich ein sehr, also vielleicht nicht ein 180-Grad-Wendepunkt, aber schon so ein besonderer
ja,
Punkt.
Besondere Filme, habe ich das Gefühl, sehe ich ständig so. Also es gibt auch Filme, wo ich irgendwie denke, okay, das da die Lebenszeit hätte ich auch anders verbringen können, das kennen wir sicherlich auch alle. Ich höre jetzt zuletzt, der fällt mir jetzt nicht nur ein, weil es eine der letzten Kinoerlebnisse war, das ich hatte, sondern weil der Film mich auch sehr beeindruckt hat. Das war Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart. Der hat mich sehr gefesselt. Der hatte eine unglaubliche Intensität, war schauspielerisch und inszenatorisch wirklich brillant in Szene gesetzt. Und gut, ich bin danach jetzt nicht gleich in die Muckibude gerannt oder so, aber das hat mich nachhaltig einfach begeistert, was diese Schauspielerinnen, also gerade die beiden Hauptdarstellerinnen, was die da abgefackelt haben für ein Feuerwerk. Das fand ich großartig. Aber ich habe schon die ein oder andere Meinung gehört, auch über unseren Buchspaziererfilm. Da sagte mir eben eine Kollegin, man geht aus dem Film anders raus, als man reingekommen ist. Und das ist ja irgendwie das Tollste, was man über einen Film sagen kann. Und wenn der Buchspazierer, unser Buchspazierer, das auch so ein bisschen leisten kann, dann bin ich noch dankbarer, ein Stück dieses Films sein zu dürfen.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist ja eine sehr schöne Rückmeldung. Genau. Ich würde zum Abschluss noch mal gerne wissen, so ein bisschen so einen Ausblick, sage ich mal, was denn so nächste Projekte sind, die bei Ihnen geplant sind. Es wurde ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass der Spitzname im Dezember starten soll. Da habe ich mich jetzt gefragt, ob das eigentlich der letzte Film der Reihe wird oder ob dann noch irgendwie der Zweit- und Drittname folgen werden.
Ja, oder ein Genrewechsel, der Deckname.
Auch gut.
Keine Ahnung. Also ich glaube, Trilogie ist ja schon so ein gängiger Begriff. Als wir den Vornamen gedreht haben, hat auch keiner an den Nachnamen gedacht. Das haben wir dann nur mal so als Spaß zwischendurch gesagt. Und beim Nachnamen haben wir rumgeflaxt. Eigentlich müssten wir jetzt noch einen Namen machen. Dann machen wir den Sack eben zu mit der Trilogie. Und dann kam es da auf einmal zu. Insofern würde ich auch hier sagen, sag niemals nie. Warum soll man aus einer Trilogie nicht eine Quadrologie machen? Also nur weil es den Begriff nicht gibt, muss es das ja nicht geben. Ich würde sagen, oder ich glaube zumindest, dass sich die Produzenten jetzt erstmal anschauen, inwieweit die Menschen Spaß haben, jetzt auch an dem dritten Film. Wir hatten jede Menge Spaß. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sich das wieder überträgt auf Leinwand. Und dann schauen wir mal. Also ich glaube, wir stünden alle zur Verfügung, wenn unseren Autoren oder unserem Autor, dem Claudius Plägging, nochmal so was Tolles einfallen würde, wie zum Spitznamen. Aber geplant, dass wir jetzt beispielsweise schon in den Dreharbeiten zum Mittelnamen oder zum Drittnamen wären. Also wenn ich es jemandem erzählen würde, dann Ihnen, aber das ist nicht der Fall.
Können Sie denn schon ein bisschen was verraten zum Spitznamen, um wessen Spitznamen es zum Beispiel gehen wird?
Ich werde einen Teufel tun. Jetzt ist ja gerade der erste Teaser raus. Ich könnte mir vorstellen, dass dann ein zweiter und dritter Teaser kommt und irgendwann dann kommt da ein Trailer und so wird ein Zückerchen nach dem anderen den Menschen zugeworfen. Und im Dezember muss man dann leider Gottes reingehen.
Dann bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Haben Sie denn noch andere Projekte anstehen, über die Sie schon was erzählen können?
Nicht wirklich, weil sie entweder noch nicht in trockenen Tüchern sind oder ich gerade in einem Casting war, man sich aber noch nicht entschieden hat, wer wird's denn nun? Im Oktober kommt fürs Fernsehen noch ein weiterer März gegen März 90 Minuten ins ZDF. Da freue ich mich drauf. Ansonsten stecke ich oder bereite ich jetzt gerade, so habe ich auch hier diese lustige Bürste, bin ich jetzt gerade in Vorbereitung auf Dreharbeiten, aber über die jetzt zu reden, ist auch ziemlich albern. Da reden wir dann in einem Jahr drüber, wenn der Film dann in die Kinos kommt. Ja, ansonsten, wie gesagt, halte ich euch auf dem Laufenden.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und dann kann man auf jeden Fall ja erstmal nur empfehlen, sich den Buchspazierer anzugucken und sich selber mal davon zu überzeugen, wie denn da der Wolf im Schafpelz sich
Zu erkennen gibt.
Beginnen gibt. Genau, danke.
Gut gesagt.
Alles klar, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit für uns genommen
Sehr
haben.
Sehr gerne. Danke auch und liebe Grüße.
Viel Erfolg mit dem Spazierer.
Danke, tschüss.